Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist.
Gut, Aufnahme läuft.
Super, das heißt, wir sind schon auf Sendung.
Ja.
Wo war jetzt der Countdown? Ich bin irritiert.
Ja, der ist ausgeschaltet anscheinend. Wir haben meistens so einen lustigen Countdown, der dann, wie man Heat zeigt, wie er Fußball spielt und so, aber der ist gerade nicht eingeschaltet.
Okay, gut, räusper. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Einfach Glauben. Ich habe heute wieder einen Gast mit am Start, den kennst du schon, wenn du ein bisschen meine Podcast-Folgen gehört hast, den Dave Grohn. Hallo Dave.
Hi, grüß dich.
Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Wir sehen uns sogar, aber wir hören uns auch. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, was sträflich wäre, weil es bedeutet, dass sie die Folgen mit dir noch nicht gehört haben. Wer bist du, was machst du und warum bist du hier bei mir im Podcast? Wie bist du hier reingekommen?
Genau, also ich bin beruflich Podcaster mit David zusammen und werde dementsprechend wenig bezahlt, weil ich nicht auftauche. Dave Grohn, mein Name, 32 Jahre alt, meine Hobbys sind Lesen und Schachspielen.
Schachspielen ja in der Tat, ne?
Also, ja, Lesen auch, also das war jetzt nicht gelogen. Ja. Bisher war alles wach, was ich gesagt habe, das sollte auch bleiben am besten.
Ja, das war
Genau, ich bin Theologe, ich arbeite zu 30% als Pastor in Memmingen, ich bin Referent und Creator beim Apologetik-Projekt und mache noch so andere Sachen, ganz viel mit Apologetik, ne, so Glaubensverteidigung, das mache ich. Bin jetzt seit neuestem Philosophiestudent im Master.
Nein, das wusste ich noch gar nicht, echt?
Ja, genau, das ist jetzt ganz frisch.
Wo studierst du?
An der Fernuni Hagen.
Ah,
so eine der wenigen deutschen, eigentlich die einzige deutsche Uni, die das per Fernstudium anbietet. Genau, ist ganz lustig, weil meine Frau ist jetzt gezwungen, dass sie immer jetzt sagen muss, mein Mann ist Philosoph, wenn jemand sie fragt, was dein Mann macht. Und das findet sie ultra peinlich. Und ich habe gesagt, sie muss es mindestens einmal sagen. Das ist so mein letzter Lebenswunsch.
Ja. Genau. Ja, Philosoph klingt irgendwie, ich meine, ich mag nicht alle, aber manche Philosophen so, aber es klingt manchmal schon so wie brotlose Kunst, oder? Also so.
Ja, es hat Taxifahrer in Fancy. Ja, das ist schon so.
ja, weil sind wir nicht alle irgendwie Philosophen, so denke ich halt manchmal.
Sehr philosophische Frage, David. Ist auf jeden Fall schon der richtige Anfang.
Ja, aber warum? Wieso studierst du Philosophie?
Weil ich würde gerne einfach in Kontakt kommen oder in Gespräche kommen mit Leuten, die nicht an Jesus glauben, in akademischen Kontexten. Und da reicht es halt meistens nicht, wenn man sagt, man ist freikirchlicher Pastor. Nee. Da muss man irgendwas vorweisen, was irgendwie seriös, akademisch, neutral ist. Und ich bin Philosophie interessiert und habe mir gedacht, das passt.
Okay, und wer ist dein Lieblingsphilosoph und auf welcher Position spielt er und in welchem Verein?
Sturm, genau. schwierig, ne? Also Platon muss man mögen.
Ja, natürlich.
Genau. Ich mag Albert Camus sehr gerne, auch wenn ich ihm natürlich inhaltlich nicht zustimme. Aber ich lese ihn sehr gerne und ich finde ihn sehr faszinierend. Und da gibt es so andere, ne? Also William Lane Craig als christlicher Philosoph natürlich. Also da gibt es so ein paar Kaliber, die ich
sehe. Echt? Ist er Philosoph? Ich dachte immer, er wäre hauptsächlich Theologe.
Nee, er ist Philosoph.
Oder verwechsel ich ihn vielleicht? Ich habe
manchmal. Also William Lane Craig ist ganz klassisch in der Philosophie unterwegs.
Ja, dann. Aber wer war das, der mal irgendwie so ein Buch über die Glaubwürdigkeit der Evangelien? Hieß der nicht auch so?
Oh, da gibt es viele Bücher. Da kann ich dir nicht helfen, wie du meinst.
Der Titel war jetzt auch nicht so. Naja, okay. Ah, spannend. Philosophie. Das führt uns ja eigentlich schon fast zum Thema. Also
das Thema ist auf jeden Fall philosophisch, ja.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also es kommt ja ganz drauf an, unter welchem Gesichtspunkt man sich das anschaut. Aber wir wollen heute mal ein bisschen über das Leid in dieser Welt reden. Das sage ich. Ich wollte jetzt schon was vorwegnehmen, aber das würde dann die ganze Folge schon beenden. Du könntest keinen Punkt machen und dann wären wir schon durch.
Wolltest du Amen sagen, oder was? Ja,
genau. Wo begegnet dir Leid?
Eigentlich, also natürlich könnte ich jetzt ausholen, ne? Aber ich glaube, dass jedem Menschen Leid auf sehr unterschiedlichen Ebenen begegnet, wenn man es zulässt. Ich meine, wir alle sind ja konfrontiert erstmal mit globalem Leid. Wir können natürlich sagen, wir gucken weg. Ne? Ja. Wir gucken einfach nicht bei der web.de oder gmx.de Startseite in die Nachrichten rein, sondern gehen schnell ins E-Mail-Konto rein. Ja? Klar, aber sobald ich anfange, die Nachrichten durchzulesen, bin ich mit Leid konfrontiert. Ich bin konfrontiert mit meinem persönlichen Leid. Das ist ja so die ganz andere Seite dann. Ich bin zum Beispiel chronisch krank. Da habe ich immer wieder Leiterfahrungen mit. Seelische Leiterfahrungen sind natürlich eine ganz andere Sache dann noch. Ich habe eine Familie, da gibt es Leiterfahrungen, die unterschiedlich gewichtig sind. Also ich glaube, wir sind alle ja in ganz, ganz verschiedenen Ebenen mit Leid konfrontiert. Oder lassen uns vielleicht dann auch konfrontieren von Leid. Das ist ja immer so die Frage.
Ja, das fand ich jetzt gerade schon interessant. Du sagtest irgendwie so, Leid, wenn wir es zulassen. Also ich dachte jetzt gerade so an ganz offensichtliches Leid, ja, wenn jetzt wenn jetzt irgendwie ein schlimmer Unfall passiert oder so, oder Selbstmord oder das Haus brennt oder so, da ist nicht die Frage, ob ich es an mich ranlasse, sondern das ist einfach da. Aber wie meintest du das mit dem Leid, das man an sich ranlässt? Glaubst du, wir haben viele Leid-Unterdrückungsmechanismen in uns?
Ja, total. Ich glaube, das ist was auch menschlich ist. Ich glaube, je nachdem, wo man jetzt da auch theologisch oder wissenschaftlich steht, kann es auch etwas sein, was sich entwickelt hat als Schutz. Aber das Interessante ist ja, also Leiden hat ja immer etwas zu tun mit Bewusstsein. Also ein Stein kann nicht leiden, eine Pflanze kann vermutlich auch nicht leiden, obwohl man der dieselben physischen Dinge antun kann. Also ich kann jetzt einen Stein gegen einen Stein hauen, der wird nie leiden. Ich kann einen Stein gegen einen Baum werfen, der wird nicht leiden. Aber wenn ich dasselbe mit einem Menschen mache, dann kann es zu einem ganz gravierenden Leid führen. Ja. Was also heißt, Leid ist ja erstmal primär eine Erfahrung. Eine Erfahrung, die ich irgendwie deuten muss. Und es gibt dann Sachen, da kann ich auch dieselben Dinge zum Beispiel ausüben. Also wenn ich zum Beispiel mit meinen Jungs catche, ja, so, ich habe so ein paar Jungs, ne, mit denen ich dann so langsam anfangen kann, ein bisschen zu prügeln. Jetzt waren wir erst die Woche, waren wir im Garten und die beiden Jungs meinten, sie können mich besiegen, weil sie es im Schwimmbad nicht geschafft haben. Da haben sie versucht, mich zu tunken. Natürlich keine Chance, ne, weil ich meine, sie, meine Muskeln und so weiter. Zum Glück ist das hier nur Audio.
Abwarten.
Ja, genau, mal abwarten. Ja. Die haben dann angefangen, im Garten zu kämpfen und ich muss ja aufpassen, beim Ältesten kann ich ein bisschen fester zuschlagen und kann mal so ein paar grobere Sachen machen. Und beim Jüngeren muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht dieselben Sachen mache. Wenn ich jetzt dasselbe machen würde, dann wäre die Leiterfahrung ja unterschiedlich. Der eine, der Ältere würde sagen, ja, stecke ich ein, ne? Das ist für mich eine Herausforderung. Und der andere würde vielleicht sagen, so, für mich ist vorbei und ich gehe jetzt heulend zu Mama und sage, der Papa war ganz böse, hat mich geschlagen. Und dann kommt das Jugendamt und ich habe Probleme. Und das heißt, genau, also das ist also offensichtlich etwas, was nicht einfach nur mit Fakten zusammenhängt, ja, ich schlage halt mit dieser Newton-Anzahl und dann ist das Leid. Sondern Leid ist immer eine Erfahrungssache. Und ich glaube, das kann man verdrängen. Ich glaube, eine innere Erfahrung, eine seelische Erfahrung können wir tatsächlich verdrängen.
Ja gut, das ist ja sogar ein, also je nach Schwere des Leids, auch manche, die traumatisiert sind, das versucht es ja die Seele oder schafft es die Seele ja sogar, das Ganze in so eine Blackbox zu sperren und dann ist es nicht weg, aber ja, kommt dann halt wieder in anderen Momenten. So.
Oder kann getriggert werden, ne? Besonders bei Trauma ist das ja so, dass das dann einfach getriggert wird, aber solange bleibt es quasi in einer Box, jedenfalls bei manchen.
Ja, was ich ja schon auch verrückt finde, ne? Wozu unsere Seele imstande ist. Also, was du jetzt auch gerade gesagt hast mit Bewusstsein und Erfahrung, dazu gehört ja auch, das zu verarbeiten und dazu gehört ja auch, und es wäre so eine nächste Frage oder nächster, oder ich glaube auch ein wichtiger Punkt, dass jeder unterschiedlich mit Leid umgeht. Also, weißt du, ich finde, es gibt ja Menschen, die baden so regelrecht im Selbstmitleid oder so Und dann gibt es wiederum andere, wo du sagst, alter Schwede, wie kann der noch lächeln nach dem, was er oder sie erlebt hat? So, Resilienz ist ja so ein Ding, was gerade in aller Munde ist und so.
Ja.
Was glaubst du, woran liegt es, dass Menschen so unterschiedlich konstituiert sind, frage ich mich oft. Also, man sagt es dann halt nicht, aber so innerlich denkt man, boah, jetzt stell dich nicht so an. Ja, ist nicht so schlimm oder so. Aber für einen anderen ist es schlimm. Warum ist das so? Du bist Philosoph, du musst eine Antwort darauf haben.
Hier kommt die Antwort, genau. ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne?
Ja, genau.
Das ist immer eine gute Antwort. Also tatsächlich glaube ich, dass das auf verschiedenen Ebenen ja stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Leid ist erstmal eine empfundene Erfahrung, dann heißt das ja nicht, dass Leid jetzt plötzlich losgelöst wird, zum Beispiel von meiner Körperlichkeit. Also natürlich ist Leid total körperlich und Leid ist total seelisch. Und ich glaube, dass wir da ja erstmal unterschiedlich gestrickt sind. Es gibt zum Beispiel meines Wissens nach Studien, die aufzeigen, dass zum Beispiel Schmerzresilienz bei Männern und Frauen unterschiedlich ist.
Ja.
Was sich ja zum Beispiel allein bei so Sachen wie Menstruation oder Geburt und so weiter zeigt. Da hat man dann mal so Männer angeschlossen an so Kabel und hat denen so gewisse Schmerzrezeptoren da aktiviert, damit die mal Menstruationsschmerzen spüren. Da sind richtig gestandene Männer zusammengebrochen, ne?
Krass.
Weil die einfach nicht dafür gemacht sind, diese Schmerzen in dieser Form zu spüren.
Mhm.
Das heißt natürlich, unsere Körperlichkeit ist unterschiedlich, unsere Gehirne sind unterschiedlich, wie da Sachen dann strukturiert sind, wie da Sachen verlaufen in unseren neuronalen Netzwerken, das ist sehr unterschiedlich. Aber natürlich auch unsere seelischen Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Also wir haben jetzt schon vorher das Thema Trauma so leicht angeteasert. Ich denke natürlich, dass auch unsere Seele gewisse Schmerzrezeptoren hat sozusagen, wo Dinge leichter andocken können, weil zum Beispiel alte Wunden wieder hervorgeholt werden oder weil das Dinge sind, die uns in starke Unsicherheit führen. Und manche Dinge, da sind wir resilient. Da haben wir eine gewisse Resistenz seelisch dagegen, weil wir zum Beispiel schon Dinge überwunden haben oder weil wir keinen Ankerpunkt haben in diesem Bereich, wo wir sagen, oh, da habe ich überhaupt keinen Grund, mir zum Beispiel Sorgen zu machen oder da habe ich keinen Grund, mich jetzt gedanklich zu vertiefen. Ja. Von dem her glaube ich, das ist sehr komplex, so wie eben der Mensch auch komplex ist, warum wir da unterschiedlich mit umgehen. Ich meine, das Interessante ist ja aus einer pastoralen Ebene, und das kennen wir ja beide dann vermutlich. Die Herausforderung ist ja, man hat dann eben Menschen, die so unterschiedlich ticken, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und man sagt ja eben auf der pastoralen Ebene dann nicht, ja, jetzt stell dich nicht so an, oder hey, habe ich auch schon mal erlebt, überlebst du auch, ja, so in der Art, ne? Sondern allein da sehen wir schon, da spüren wir, oh, ich muss das ganz individuell behandeln.
Ja.
Weil auch wenn ich damit anders umgehen würde, kann ich das nicht auf den anderen münzen. Das funktioniert nicht. Und das zeigt, Leid ist etwas total Individuelles.
Ja, ich finde es total wichtig, das auch wahrzunehmen. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir hat es auch gedauert. Ich bin von Hause aus, von meiner, also nicht seelischen, sondern wie soll man das sagen, charakterlichen Konstitution, oder sagen wir es mal so, Empathie habe ich nicht erfunden. Aber ich habe dazugelernt, habe mich entwickelt mit den Jahren auch und so. Und für mich war das wirklich ein Prozess, das auch anzuerkennen und auch mein Gegenüber, dem ich vielleicht, wie du jetzt so gesagt hast, am liebsten sagen würde, ey, stell dich nicht so an, mein Gegenüber wertfrei in der Hinsicht anzunehmen. Und es eben auch nicht mal zu denken, stelle ich nicht so an, sondern es wahrzunehmen, weil das ist zumindest meine Erfahrung auch aus der Gemeindearbeit, es bringt ja nichts. Also wenn du jemand sagst, stelle ich nicht so an. Gut, es kann mal was bringen, so ein Tritt in allerwertesten verbal, stelle ich nicht so an oder so. Meine Frau schafft es bei mir ganz gut, das hilft mir dann manchmal. Aber dazu muss man den anderen halt schon richtig gut kennen. So,
ja, da muss eine Vertrauensbasis da sein, ja.
Aber, also, wenn Leid so unterschiedlich wahrgenommen wird, sowohl subjektiv, wie ich Leid empfinde, als auch objektiv, dass ich andere Menschen anschaue und sehe, die erleben Leid oder haben Leid erlebt und mir dann meinen Teil denke. Also so entweder stelle ich mich so an oder boah, krass, was der oder die schon erlebt hat und trotzdem ist es noch so ein lebensfröhlicher, freundlicher Mensch oder so. Hm. Also gibt es da ganz, ganz viele Facetten. Und dann kommt mir die Frage in den Sinn, so der Klassiker, ne, warum lässt Gott Leid zu?
Ja.
Und je mehr wir darüber jetzt geredet haben, und ich meine, wir haben ja erst ein paar Minuten geredet, denke ich mir, ist diese Frage eigentlich sinnvoll?
Das ist eine interessante Frage, ja. Ich meine, das ist ja eine uralte Frage.
Ja, uns ist ja bis heute, finde ich, entweder nicht gelöst oder es gibt viele Antworten darauf.
Ja, beides vermutlich.
Ja.
Was ja auch wieder zeigt eben, wenn Leid eine evidenzbasierte, objektive Sache wäre, dann könnte man auf diesem Weg versuchen, eine wissenschaftliche Lösung zu finden und so weiter. Ich meine, das ist ja immer auch eine Frage vom Weltbild. Also wenn ich zum Beispiel mit Atheisten rede und so weiter und die wirklich sagen, ne, wir sind nur Körper, wir sind nur Gehirn, damit ist jede Bewusstseinserfahrung ja wirklich nur was Körperliches. Mhm. Für sie gibt es ja dann keine Seele. Ja, dann sage ich schon manchmal, weißt du, dann ist die beste Möglichkeit, das Leid zu verringern, im Prinzip in die Richtung von Brave New World zu gehen. Also für alle, die das nicht kennen, das ist ein Roman von Aldous Huxley, wo es darum geht, dass eine Gesellschaft halt Drogen nimmt, damit Friede herrscht.
Hm. Ja,
weil man dann immer in so einem Hochzustand ist, ja, und weil man damit weniger nachdenkt über Sachen und weil man Dinge eben ausblenden kann. Das übergeht aber etwas ganz Essentielles. Und das ist ja ein Punkt, den uns zum Beispiel die Bibel ja immer zeigt. Also die Bibel ist ein sehr realistisches Buch, auch was das Leid angeht. Wir sehen ja alle möglichen Leiterfahrungen in der Bibel.
Ja.
Und offensichtlich gehört das nicht nur irgendwie als Beiwerk dazu, sondern es ist ein ganz essentieller Baustein der Geschichte Gottes mit den Menschen, dass der Mensch Leid erfährt. Von dem her ist das natürlich eine große Frage, ne? Also nicht nur, warum lässt Gott das zu, sondern warum benutzt das Gott teilweise sogar? Warum scheint das uns manchmal so sinnlos? Und manches Leid macht im Nachhinein total Sinn. Also das ist die Komplexität hier. Und deswegen würde ich sagen, es ist eine der schwierigsten Fragen, die es gibt in der Theologie und Philosophie. Wie kann es Leid geben in einer Welt, bei der man glaubt, dass ein guter Gott existiert? Das ist eine große Frage. Und ich würde auch sagen, es gibt Antworten darauf, aber die sind nicht so umfassend, dass dann im Prinzip eine Antwort gegeben kann auf den individuellen Charakter des Leids.
Ja, das ist, glaube ich, das ist auch das, wo ich selber immer wieder an Grenzen stoße, jetzt so in meiner Tätigkeit als Pfarrer, wenn ich mit Menschen rede, die Leid erfahren haben. Das kann ein Schicksalsschlag sein, das kann, ich will nicht sagen chronisches Leid, aber ein Leid über einen langen Zeitraum hinweg sein oder Leid, wo die Person dachte, da wäre sie schon drüber hinweg oder auch Leid angesichts des Todes, Beerdigung und so weiter. Deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen, also schon ein bisschen provokant oder suffisant, wie auch immer, gefragt, ob diese Frage überhaupt sinnvoll ist. Warum lässt Gott Leid zu? Denn ich stelle mal die These auf, selbst wenn wir eine Antwort drauf hätten, sie würde uns nicht zufriedenstellen. Also so wie die Forderung, dass Jesus Wunder tun soll, damit alle an ihn glauben, und es ja offensichtlich nicht funktioniert hat, er hat genug Wunder getan und haben genug nicht an ihn geglaubt, so glaube ich auch, dass die Beantwortung, also wenn es wirklich, wie du sagst, so evidenzbasiert, objektivierbar und wir können, also Thema Leid, und wir können dann eine Antwort geben und sagen, die Frage, warum lässt Gott Leid zu, ist damit beantwortet. Ich bezweifle ganz stark, das hast du ja gerade auch gesagt, was das individuelle Leid betrifft, dass es einem was hilft.
Also, und deswegen muss man das Leidproblem eigentlich splitten. Also das ist klassischerweise das, was man dann erstmal machen kann. Zum Beispiel der bekannte christliche Denker William Lane Craig zum Beispiel macht das sehr gerne, zu sagen, das Leidproblem beinhaltet eigentlich zwei Probleme. Es ist ein intellektuelles Problem, das diese Frage angeht, wie kann das beides koexistieren? Leid und guter Gott. Und das kann man intellektuell bearbeiten, das geht. Und dann gibt es aber die emotionale Seite des Leidproblems. Und ich meine, ganz klassischerweise, wenn ich Seminare halte, und in der Apologetik redet man natürlich auch über die Leitfrage, dann nehme ich auch das Beispiel einer Frau, die ihr einjähriges Kind an Krebs verloren hat. Und wenn die jetzt bei einer Veranstaltung ist, bei mir zum Beispiel, und die würde fragen, warum lässt Gott Leid zu? Und ich würde ihr sagen, ja, gute Frau, da gibt es mehrere philosophische und theologische Antworten. Erstens, genau. Hebräer 12 sagt, das Leid dient unserer Erziehung. Zweitens, das Buch Hiob sagt so. Und was die Frau aber eigentlich fragt, ist, warum hat Gott zugelassen, dass mein Kind stirbt? Das ist die eigentliche Frage. Und das ist keine intellektuelle Frage. Sie sucht keine intellektuelle Antwort. Sie sucht eine Antwort auf ihr emotionales Leid, das sie nicht in Einklang bringen kann mit einem Gottesbild, das sie ja auch empfindet. Und ich glaube, das ist erstmal sehr wichtig zu verstehen. Diese Leitfrage müssen wir splitten und wir müssen sensibel werden dafür, in welche Richtung behandeln wir das Leid jetzt. Manche Menschen, die wollen wir dann immer emotional trösten, die brauchen aber auch vielleicht wirklich Fakten. Die müssen mit Fakten konfrontiert werden, damit sie weitermachen können. Und andere Menschen, die brauchen keine Fakten, die brauchen Trost und die brauchen Nähe und die brauchen emotionale Heilung. Also so würde ich erstmal das Problem generell angehen, das zu splitten.
Aber das ist ja tricky, ne? Also jetzt so, gut, klar, wenn dir jetzt jemand in Real Life begegnet, dann kriegt man jetzt vielleicht schnell raus, was triggert die Person jetzt und worüber will sie wirklich reden, aber nicht immer schafft man das, ja, und dann gibst du auf ein eigentlich emotionales Bedürfnis so eine rationale Antwort. Oder andersrum, auf ein rationales Bedürfnis sagst du erstmal, hey, komm, ich fühle mit dir, lass uns erstmal einen trinken gehen oder ich bete für dich, so die fromme Variante, und der sagt, hey, nee, will ich gar nicht, ich will einfach nur, ich frage mich das rein kognitiv so. Also ich finde diese Unterscheidung mega wichtig, weil sie einfach Missverständnissen vorbeugt. Und man muss nicht alles therapieren oder übertherapieren, was gar nicht seelsorgerlich gemeint ist. Ne?
Ich meine, wie ist das bei dir? Du bist ja im pastoralen Kontext. Wie würdest du sagen, ist da die Gewichtung von dem, was du glaubst, was Leute brauchen und wollen, die jetzt zum Beispiel zu dir kommen in Gespräch? Mhm. Ist das meistens eher so etwas, hey, das ist ein ganz emotionales Problem und du bist eher so ein für sie ein Auffangbecken und ein Zuhörer und jemand, der sagt, hey, ich helfe dir, das zu verarbeiten? Oder bist du meistens eher in der Position Theologe? Also wirklich, hey, ich brauche eine Antwort von Gott und von der Bibel her und ich würde da einfach gerne mal wissen, was ist denn Sache?
Also bei mir ist es so, meine Erfahrung ist so, dass es also nicht 50-50 ist, aber 60-40 vielleicht in Richtung seelsorgerlich. Was mich also wirklich freut, ist, dass viele das auch theologisch durchdenken wollen. Das, oder nehmen anders gesagt, wenn die Leute direkt, also in irgendeiner Form mit mir in Kontakt treten, wegen der Leitfrage oder wie auch immer, wenn sie so direkt kommen, dann ist es meistens was ein erlebtes Leid und dann ist es eher diese seelsorgerliche Komponente. Aber was ich ganz oft erlebe, ist, dass in Gesprächen, also die können auch zwischen Tür und Angel sein oder die können auch beim Kaffee nach dem Gottesdienst oder irgendwie so sein, dass man über irgendwas redet, schon theologisch, geistlich irgendwas, und dann kommt irgendwie die Frage nach dem Leid und dann sagen sie, oh, da würde es mich mal interessieren, keine Ahnung, was sagt das Alte Testament, das Neue Testament und also so, dann kommen die theologischen Fragen. Dass jetzt jemand sagt, hey, komm, lass mal eine Predigtreihe zum Thema Leid machen oder so, das ist eher weniger der Fall. Das kommt immer so als zweites, aber ich habe so den Eindruck, dass es in den Leuten schon auch tief sitzt und nagt.
Wobei das ja interessant ist, also dass du gerade sagst, wir würden das jetzt oft nicht als primär theologisches Thema setzen, wie zum Beispiel für Predigtreihen.
Ja.
Die Erfahrung, meine Erfahrung jedenfalls, und ich glaube auch gewisse Statistiken zeigen aber, gerade bei ungläubigen Menschen zum Beispiel, die nicht an Jesus Christus glauben, ist die Leitfrage oft ein Grund, der sie davon abhält, tatsächlich sich darauf einzulassen, zu sagen, okay, ich kann daran glauben. Also viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die ich frage, was ist Top 1 Grund, warum du nicht an Gott glaubst, haben mir gesagt, das Leid in dieser Welt.
Aber dann schon auf dieser rationalen Ebene, oder? So dieses, wie kann ein guter, ein liebender Gott das Leid zulassen?
Genau, die kriegen das einfach nicht zusammen. Die sagen, das ist völlig unverständlich und eines davon muss falsch sein. Und da das Leid offensichtlich echt ist, muss das andere falsch sein. Und das ist ganz oft für Menschen ein Grund zu sagen, damit ist das Thema für mich abgehakt. Wenn Gott das hier alles lösen würde, wenn Gott den Nahostkonflikt lösen würde, wenn er den Ukraine-Krieg lösen würde, wenn er die verhungernden Kinder in Afrika lösen würde, dann würde ich es mir überlegen, aber so nicht.
So, und jetzt bin ich so jemand und was sagst du mir jetzt?
Ja, dann würde ich erstmal viele Fragen stellen. Ich würde zum Beispiel fragen, was du von Gott erwarten würdest. Das ist ja immer so eine Frage.
Ja gut, die Erwartung ist wahrscheinlich, dass er irgendwie so Zeus-mäßig übernatürlich Blitze schickt und also jetzt natürlich positive Blitze, die von jetzt auf nachher dafür sorgen. Also wie die Versuchung Jesu, ne, wo der Teufel zu ihm sagt, hier, mach doch aus den Steinen Brot, dann ist der Hunger in der Welt auch erledigt.
Genau, und dann wird es kompliziert, weil dann würde ich zum Beispiel sehr polemisch sagen, was, wenn der erste Blitz dich trifft und du bist weg? Was, wenn du eine Leitquelle bist? Was, wenn ich eine Leitquelle bin in dieser Welt, die Leid verursacht? Wo müsste Gott anfangen? Wo müsste er aufhören? Und da wird es ganz schnell interessant, dass Menschen merken, aha, sie haben da zwar so einen gewissen Konflikt, was Gott jetzt ihrer Meinung nach tun sollte und müsste, aber auch daran zeigt sich wieder, wie individuell das Verständnis von Leid ist, weil die setzen dann irgendwo eine Grenze und sagen, ja, das müsste Gott machen und da müsste er nicht eingreifen. Also wenn ich jetzt läster, was ja auch Leid verursachen kann, weil zum Beispiel jemand sozial ausgestoßen wird, ah, da muss Gott mich nicht vernichten oder stoppen. So, das ist ja auch okay. Ja. Aber hier, wenn jetzt hier so ein reicher Millionär Steuern hinterzieht, ne, das hätte doch Gott mal verhindern können oder und so weiter und so fort. Ne? Also daran merke ich schon, ja, Menschen fangen dann an, individuelle Grenzen zu setzen und das hat in der Leitfrage dann immer etwas zu tun. In der Spannung Souveränität Gottes und menschliche Freiheit. Ich glaube, dass die Leitfrage fast immer darauf hinausläuft, wie diese beiden Dinge zusammenwirken und wie diese Welt dann hier gestrickt ist, dass das beides existieren kann. Ein souveräner Gott und ein freier Mensch. Das ist natürlich jetzt keine umfassende Antwort, ne, wenn du jetzt sagst, ja, du willst noch antworten. Dieses Gespräch würde dann weitergehen, aber das sind für mich Kernpunkte, die natürlich auch theologischer Natur sind. Da muss man auch aufpassen, wen man vor sich hat. Also,
ja, ja.
Ein Calvinist geht da auch wieder ganz anders mit um, zum Beispiel. Ist ja klar, ne? Weil das eine andere Theologie ist, auch was die Freiheit des Menschen angeht. Aber hier kann man gut ansetzen und im Prinzip sagen, Gott könnte vielleicht einiges stoppen, aber er müsste damit Dinge übergehen, die er auch gesetzt hat. Unter anderem, dass der Mensch ein Gegenüber ist, also in seinem Ebenbild geschaffen. Und dass wir bestimmte Eigenschaften in uns haben, die uns Freiheiten erlauben in dieser Welt. Ob das jetzt Gott gefällt in dem, was wir tun oder nicht.
Ich find alleine den Gedanken total crazy, wenn du sagst, dass du dann die Person fragst, so, du könntest ja auch eine Leitquelle sein und müsstest du dann entfernt werden. Weil ich... Also mir kam so der Gedanke, weißt du, wir Menschen, wir ticken ja schnell so, dass wir uns von anderen abgrenzen. Also selbst wenn ich eine Leitquelle wäre, bin ich noch lange nicht so eine Leitquelle wie Diktator XY. Also soll Gott doch erstmal mit all den anderen aufräumen. So, und wenn er dann noch Zeit hat oder wenn dann noch Quellen berücksichtigt werden müssen, dann muss er mich halt vielleicht mal so. Also wir sind da immer sehr schnell dabei, alles von uns zu weisen. Und ich finde das so paradox bei diesem Thema. Also einerseits ist es oft, oder so erlebe ich es zumindest, weil ich bin ja im landeskirchlichen Kontext, habe ich ja viel mit Menschen zu tun, die so ein bisschen Kirche geschnuppert haben, ja, aber wo man jetzt nicht sagen kann, das sind wiedergeborene Christen, das sind Nachfolger von Jesus, das sind einfach Menschen, die eine Weltanschauung haben, aber das muss nicht christlich sein. Also auch nicht, wenn sie evangelisch sind und mal getauft wurden oder so. Ja? Mhm. Und ich erlebe das dann ganz oft, dass ganz viel geredet wird über alle möglichen Dinge und Gott irgendwie hinterfragt wird, aber das sind immer Dinge, die weit weg von einem sind. Also man nimmt, du hast jetzt schon so die Kinder in Afrika, den Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt und so weiter. Man könnte sich's maulfusselig reden, habe ich manchmal den Eindruck. Also die Leute könnten das. Und Gott damit reinbringen und ihn auf die Anklagebank setzen, je weiter weg die Dinge sind. Aber sobald es an mich herankommt, mich persönlich betrifft, da wird's dann ganz ruhig so. Und dann erlebe ich aber wiederum als Pfarrer, was jetzt so meine Gemeindeglieder, die Nachfolger von Jesus sind, die Mitarbeiter sind, die einfach so Kerngemeinde sind und so weiter, da erlebe ich es oft genau andersrum. Und es ist ja eigentlich auch schön, wo ich sage, also sie werden zwar nicht ruhig und sprachlos, aber es interessieren sie die ganz existenziellen Fragen oder sie bringen Gott viel mehr existenziell mit sich selber ins Spiel. Natürlich interessieren sie auch die großen Fragen, auch die politischen Fragen. Ist überhaupt nicht, also kein Thema. Aber was das Leid betrifft, habe ich den Eindruck, es ist ja fast schon so eine Floskel geworden, weißt du, so die hungernden Kinder in der Welt oder irgendwie so, ja, ist dein Teller leer? Andere Kinder würden sich drüber freuen oder so. Das sind ja Sprüche, wo man dann auch mal denken muss, ja, wenn du das wirklich ernst meinst, dann unternimm du mal was gegen den Hunger oder so, ja.
Und da zeigt sich ja wieder dieser Verdrängungsmechanismus. Also, ja. Du kennst bestimmt Schindlers Liste.
Ne? Ja.
Und wo er am Ende quasi noch darunter leidet, zu sagen, hätte ich einen Manschettenknopf mehr verkauft, ne, ich hätte noch mehr. Bei diesem Film, finde ich, sieht man so stark, was mit einem Menschen passiert, der versucht, die Weltlast auf sich zu nehmen. Und das schaffen wir nicht.
Ja.
Also wenn wir das, ich glaube eben, wenn wir das ständig an uns ranlassen würden, wenn wir uns ständig völlig bewusst werden, da geht es ja wieder um Leid. Leid ist immer eine bewusste Erfahrung. Mhm. Wenn ich mir ständig bewusst machen würde, was es für ein Leid in dieser Welt gibt, ich meine, in diesem Moment geschehen was weiß ich, wie viele Vergewaltigungen auf dieser Welt. Mhm. Wenn ich mir dessen ständig bewusst wäre, wie viele Kinder gerade in diesem Moment verhungern und ich bin vielleicht mit meiner Familie gerade auf dem Weg ins Restaurant, ja, ich glaube nicht, dass das eine gesunde Herangehensweise ist, weil der Punkt ist, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der tatsächlich das Problem gelöst hat, egal wie sehr er es wollte.
Ja.
Aber ich habe Menschen getroffen, die es versucht haben, die daran zerbrochen sind.
Ja. Ja.
Und das heißt, es kann nicht der Weg sein, zu sagen, ja, dann zerbreche ich am Leid dieser Welt, indem ich mir dem Leid dieser Welt ständig bewusst bin. Und selbst wenn ich alles dafür gebe, ich werde den Menschen auf der Welt niemals gut machen können. Also ich kann ja alles Geld spenden, das ich will. Es kann ein böser Mensch kommen und dieses Geld pervertieren. Es kann ein anderer kommen und es den Leuten wegnehmen, denen ich es gegeben habe. Also ich kann nie eine Garantie schaffen, zu sagen, das Leid verschwindet jetzt. Ich glaube, dessen müssen wir uns einfach mal bewusst sein als Menschen, auch wenn wir Gutmenschen sein wollen und so. Was ja. Wiederum nicht heißt, dass wir sagen, okay, wir geben auf, wir machen gar nichts mehr.
Ja, klar. Ja.
Ich glaube nur, wir müssen uns bewusst machen, wir lösen dieses Problem so nicht.
Ja, genau. Genau. Und das finde ich mega, mega interessant, weil das wiederum erlebe ich auch. Und ich hab jetzt auch Leute so vor Augen, das wiederum erlebe ich auch bei Menschen, die keine Christen sind, oft so, dass sie die Welt retten wollen, wie man so sagt, ne, hier nur mal schnell die Welt retten. Und manchmal fühlt sich das für mich so an, wie so eine Art schlechtes Gewissen beruhigen, dass sie, also, das ist jetzt natürlich aus meiner geistlichen Sicht gesprochen, ja, Prediger 3, Vers 11, Gott hat die Sehnsucht in unser Herz gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und dass manche Leute ganz genau wissen oder spüren, in Anführungszeichen, ja, also so eine Ahnung davon haben, vielleicht noch, also das gar nicht benennen können oder so, aber dass sie doch mehr an die Existenz Gottes glauben, als sie es eigentlich zugeben. Und dass sie wüssten, was, also das vielleicht im zweiten Schritt, aber dass sie wüssten, was es bedeutet, aber weil sie dem aus dem Weg gehen wollen, mit allen Kräften versuchen sie, gute Dinge zu tun, ein guter Mensch zu sein. Und dann höre ich ja so Sprüche immer wieder, so und das meinen die wirklich so ernst, ich tue viel Gutes, ich komme sicher in den Himmel. Und dann denke ich so, ach ja, du Atheist, also jetzt, in welchen Himmel jetzt genau eigentlich, ja, ich finde es hoch, Also, wie soll ich sagen, hochgradig spannend, wie Menschen, wie du sagst, versuchen, die Welt zu retten. Und ich würde noch, also nebendran setzen, auch zu sagen, wie sie damit versuchen, manches zu verdrängen, wo sie eigentlich im Herzen mehr ahnen, als sie zugeben wollen. Aber ich musste gerade, als du gesagt hast, sie wollen die Welt retten oder die Last der Welt tragen, dachte ich, also klar, wir sind ja gute, fromme Pastoren, war ja klar, muss ja irgendwann auf Jesus zu sprechen kommen. Nein, im Ernst, ich dachte, aber das ist doch genau der Game Changer.
Genau.
Jesus hat die Last, das Leid dieser Welt getragen, als er am Kreuz gestorben ist.
Ja.
Und wenn du jetzt jemanden vor dir hättest, dem du sozusagen kein Atheist, so, oder doch vielleicht auch Atheist, wie auch immer, aber jemand, der wirklich gerade existenzielles Leid erlebt, also eher, wie wir es vorhin so hatten, eher so auf dieser seelsorgerlichen Ebene jetzt mit dir spricht, wie würdest du ihm das deutlich machen, dass Jesus das Leid getragen hat? Weil, ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, offensichtlich hat das ja nicht, weil die Person leidet ja. Sie leidet ja unter Krankheit, Schicksalsschlag, Verlust, Tod, was auch immer. Was bedeutet dann, Jesus hat das Leid getragen?
Also ich glaube, ich würde hier ein paar Punkte nennen, wenn es okay ist. Weil ja. Ich glaube, wenn wir hier ein biblisches Modell aufbauen, dann können wir einige sehr interessante Sachen erkennen, die auch von manchen Christen tatsächlich missverstanden werden, meiner Ansicht nach. Und also mit aller Bescheidenheit. Ne? Ich kann hier manchen jetzt vielleicht auf den Schlips treten. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es eine Theologie gibt, die das Leid in dem Sinne verdrängt, dass sie tatsächlich sagt, naja, es ist ja schon besiegt und du musst nur noch genug glauben und dann manifestiert es sich.
Ja, Entschuldigung für meine
Spontanität. Und ich verstehe die Theologie, ja, ich verstehe, was dahinter ist. Ich verstehe auch, dass da eine Ehrung Gottes und ein fester Glaube dahinter stehen möchte. Nur, ich glaube, dass das an dem vorbeigeht, was die Bibel tatsächlich beschreibt, wie Menschen mit Leid umgegangen sind und was Gott auch honoriert hat. Ja. Also wenn ich mir die Psalmen angucke, wenn ich mir Hiob angucke, und das sind ja so maßgebliche Bücher, wo es auch um Leid geht. Ja. Hiob wird nicht dafür angeklagt, dass er mit Gott gehadert hat, er wird dafür gelobt. Mhm. Also Gott sagt, und ich meine, Hiob hat Gott echt krasse Sachen an den Kopf geworfen. Aber Gott sagt am Ende, Hiob hat gerecht gesprochen. Und die Freunde von Hiob, die schnelle und einfache Antworten geben wollten auf das Leid, die waren kurz davor, ihr Leben zu verlieren. Und das finde ich schon hochinteressant, wenn man dieses Buch Hiob mal so sieht, in dieser Schlusspointe, nicht nur in der Begegnung Gott und Hiob, ne, was Hiob da selber erfährt, sondern was honoriert Gott eigentlich? Dann würde ich erstmal, um auf deine Frage jetzt direkt zu sprechen zu kommen, diesen Menschen erstmal zugestehen, hey, ich möchte mit dir zusammen in diesem Leid hadern. Ich komme nicht als jemand, der die Antwort hat auf dein Leid. Ich komme als jemand, der versucht, mit dir mitzuleiden. Und Anteil zu nehmen an dem, was du erlebst, auch wenn ich es nie werde verstehen können. Jedenfalls nicht in dieser Fülle, wie du es gerade erleidest. Vielleicht habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht und ich kann davon berichten, aber auch das ist manchmal eine sehr gefährliche Sache, weil ich dann schnell den Fokus auf mich lenken kann und dann plötzlich entsteht eine ganz komische Dynamik.
Wir sind wieder bei dem Punkt, dass wir ja unterschiedlich Leid wahrnehmen. Ne?
Genau, genau so ist es. Und erstmal zu sagen, ich versuche mal in deine Welt hineinzukommen und einfach Anteil zu haben, das war ja das Einzige, was die Freunde von Hiob richtig gemacht haben, die haben erstmal eine Woche lang geschwiegen. Ja, das heißt, ja, es ist wirklich so. Ne? Das war eigentlich die erste richtige Reaktion, zu sagen, wir haben Anteil an dem Leid, das du erfährst.
In der Woche haben sie das Beste gesagt.
Genau. Das war das Weiseste, was sie hätten sagen können. Ja. Und insgesamt, das biblische Modell in Bezug auf Leid, gerade mit jemandem, der Atheist ist, ist eben anzuerkennen, dieses Leid ist real, erstens. Zweitens, wir sind mitverantwortlich, dieses Leid zu verringern. Also ist es auch ganz schwierig, diese Ewigkeitsvertröstung gleich zu bringen. Ne? Zu sagen, hey, aber irgendwann kann es ja wieder besser sein. Ne? So, dann ist berechtigterweise die Antwort, okay, aber wo seid ihr auf den Kriegsschauplätzen, ihr lieben Christen? Wo seid ihr in den Krankenhäusern? Wo seid ihr beim Naturschutz und so weiter und so fort? Berechtigterweise können dann Menschen sagen, ja, damit schiebt ihr etwas hinaus, was die meisten aber nicht glauben und damit ihnen auch nicht hilft. Das heißt, es muss immer eine Theologie sein, die auch praktisch wird und die tatsächlich das Reich Gottes praktisch hier bringt, auch in einer Leitverringerung. Das glaube ich schon. Aber das reicht natürlich nicht. Dann wäre ich auf der Stufe von einem Humanisten. Und der wesentliche Punkt für mich ist dann tatsächlich zu sagen, der Kernbegriff, der immer in Kontrast zu Leid gebracht wird, ist Hoffnung. Und das ist das Einzige, was ich einem Menschen geben kann. Wenn eine Mutter ihr Kind verloren hat, dieses Kind kommt mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Leben nicht mehr zurück. Ja. Das Einzige, was ich dieser Mutter sagen kann, ist, ich glaube an einen gerechten Gott. Und ich glaube, das ist etwas, was auch in den Psalmen besonders deutlich wird, wenn ganz, ganz oft von diesem Gott gesprochen wird, der für Gerechtigkeit sorgen wird in Ewigkeit. Schon in diesem Leben, aber in Ewigkeit, dass eine vollendete Gerechtigkeit kommt, dass der Leid erlitten hat, einen Ausgleich bekommt und dass der Leid verursacht hat, sich verantworten wird vor diesem Gott. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, weil ja. den Grundsatz von Gerechtigkeit versteht auch ein Atheist.
Ja, und ich muss jetzt gerade dran denken, dass ich in letzter Zeit, jetzt wo du gerade das sagst, fällt mir das ein, dass ich in letzter Zeit immer wieder so, sei es im WhatsApp-Status oder Facebook oder Insta-Story oder so, haben Menschen um eine Person getrauert, die vor einiger Zeit gestorben ist und sie jetzt wirklich aus eher so einem dankbaren, schon verlustempfindenden Standing heraus das schreiben. Aber du hast richtig gemerkt, es ist nicht der Schock des ersten Moments, die Anklage oder so. Die Trauer ist da und das muss sie ja auch und das ist ja auch richtig so, dass dieser Mensch nicht mehr da ist, aber es ist eine Dankbarkeit und ein, wenn es Christen waren, nach vorne schauen und die Hoffnung auf die Ewigkeit, also Hoffnung, wie du sagst, aber es braucht Zeit, finde ich oft. Also jetzt auch wenn, egal ob jetzt Atheist oder nicht Atheist, jemand kommt eben, die Frau, die ihr Kind verliert zum Beispiel, da weißt du nicht, das kann Jahre dauern, bis bei ihr diese Hoffnung durchbricht und wie so eine Waage, ne, die Hoffnung mehr ausschlägt als die Trauer.
Ja, und ich meine, die kürzeste Bibelstelle, die es gibt, ist ja, Jesus weinte. Ja. Und das ist doch interessant. Ja. Das ist der einzige Moment, wo beschrieben wird, dass Jesus weint. Und warum weint er? Da gibt es natürlich dann verschiedene Auslegungen. Aber ich meine, was ist der Kontext? Ein Freund ist gestorben. Und da sind viele trauernde Menschen. Und Jesus kommt an dieses Setting an und er weint. Und vielleicht ist das tatsächlich eine Antwort auf das Leid. Ne? Ein Gott, dem das Leid nicht egal ist. Und der es offensichtlich aber auch nicht einfach ausradieren kann, es sei denn, er würde Dinge übergehen, die so wichtig sind, dass er sie eben nicht übergeht. Und das ist für uns schwer ertragbar. Ich meine, ich bin schwer herzkrank seit meiner Geburt. Und wie viele Leute schon für mich gebetet haben, ja, und Sachen ausgesprochen haben. Und ne, je nachdem, in welchem Kontext man dann ist, Prophetien wurden ausgesprochen und all diese möglichen Dinge. Und ich muss einfach Stand heute sagen, ich bin nicht geheilt. Das ist einfach Fakt. So, ich habe hier oben mein Medikamentensortiment und das nehme ich zweimal täglich. Und ich habe auch tatsächlich auch schon mal so diese ganz klassischen Glaubensschritte, ne, so komm, jetzt mal die Medikamente weglassen, weil vielleicht wartet Gott nur drauf, dass ich ihm wirklich vertraue und jetzt bin ich schon geheilt, ne, so, dann nehme ich mal die Medikamente nicht und dann schnaufe ich halt wie ein Walross. Das heißt, das hat nicht funktioniert, ja. Und in dieser Spannung zu sein, als Mensch, vielleicht ist das tatsächlich die Antwort in ganz vielen Punkten des Glaubens in unserem Leben. Nicht aus der Spannung auszubrechen, ja, sondern in der Spannung eine Beziehung zu vertiefen, ja, und zu sagen, okay, Gott, ich verstehe es nicht, ich krieg's nicht in meinen Kopf rein. Aber in dieser Spannung, ist ja wie beim Training, ne, Muskeln wachsen nur, wenn sie einer Spannung ausgesetzt werden. irgendwas lässt mich schon im Leid wachsen, selbst wenn es unglaubliches Leid ist. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ich tatsächlich hoffen darf, haben wir eigentlich eine total gute Botschaft. Wir reden dann Leid nicht weg. Wir helfen Menschen, die Spannung des Leids auszuhalten in dieser Welt und geben ihnen gleichzeitig etwas mit, das sagt, hey, egal wie das hier für dich ausgeht, da ist ein Gott, der bringt am Ende einen Ausgleich.
Hm.
Das ist für mich eigentlich die umfassendste Antwort, die man auf das Leid geben kann, in diesen beiden Komponenten, sodass das Dies und Jenseits beidermaßen wertgeachtet wird.
Mhm.
Sorry jetzt für den Monolog, ne? Aber
ja, ich habe dich ja gefragt. Also, ich finde es richtig stark. Wirklich, weil es mir auch nochmal so ein paar Dinge neu aufschließt oder so. Also ich kann Ja und Amen zu allem sagen und hätte das auch alles so sagen können, aber nicht unbedingt im Kontext von Leid vielleicht. Also gerade dieses Zusammennehmen von Diesseitigkeit und Jenseitigkeit und nicht vertrösten auf ein Jenseits und so weiter, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig. Aber dass wir also gerade im Leid diese Spannung, also das, ich würde jetzt mal, wenn ich dich richtig verstanden habe, andersrum ausdrücken, eine solide, gute, biblische Antwort auf das Leid, die muss beide Dimensionen enthalten, des ja. Diesseits und des Jenseits. Das macht es natürlich in manch seelsorgerlichem Gespräch schwierig und in manch theologischem Gespräch schwieriger, je nachdem, wie man tickt. Aber ja, ich finde es richtig gut, weil es ist ja in dem Moment, weißt du, wenn wir das Leid, ich habe vorhin so sehr salopp, also habe ich ja so spontan reagiert, also ne, so gesagt hast, so das Leid, Jesus hat das Leid getragen, du musst es halt nur noch glauben. So, es ist wirklich so, dass ich mit solchen Menschen schon viel geredet habe, die das gehört haben und dachten, das wäre wirklich so. Und sie sind jetzt, sie hätten jetzt nicht gesagt, schlechte Christen, aber sie haben sich halt gefragt, wieso ist es dann so? Ich glaube das doch und trotzdem habe ich das Leid. Und das Schlimmste, was wir machen können, ist, dass wir Leid irgendwie bagatellisieren oder verneinen und ja,
nur für ja, diese Antworten, ich glaube, es geht auch nicht darum, diese Antworten per se zu verteufeln. Denn wir sehen ja auch bei Jesus, dass ganz viel Leid durch Glaube überwunden wird. Und das würde ich sagen, deswegen, gerade weil Leid ja eine erfahrungsbasierte Sache ist, ist der Glaube deswegen so wichtig, weil der Glaube im Prinzip ja ein Licht ist. Der Glaube ist im Prinzip ein Tool, um Dinge in die richtige Schublade zu stecken, in die sie eigentlich gehören. Der Glaube ist eigentlich etwas, was ja nicht meine Realität sofort verändern muss. Es kann, ne, weil ich glaube an das, was Jesus sagt. Ich glaube, dass der Glaube tatsächlich auch auf die Realität hier Einwirkung haben kann. Aber was der Glaube auch macht, ist, er ordnet meine Realität erst einmal. Und er setzt Dinge in die richtige Relation. Er setzt Dinge an den Standort, wo sie hingehören. Und ich glaube, deswegen ist natürlich der Glaube extrem wichtig. Deswegen ruft Jesus immer wieder dazu auf, zu sagen, hey, dein Glaube hat dich geheilt. Und warum glaubt ihr nicht mehr und so weiter? Das spielt schon eine Rolle. Nur ist es eben weiterhin ein souveräner Gott.
Ja.
Und weiterhin ein gefallener Mensch, ein Mensch in einer gefallenen Welt. Und wenn ich da das Modell von Jesus eben nehme, der ja am Ende noch damit versucht wird, sein eigenes Leid zu beenden. Und er macht's nicht. Und er ringt damit den größten Sieg. Das, finde ich, ist ja eine der bemerkenswerten Sachen von diesem Klimax vom Leben von Jesus.
Ja.
Dass er am Ende noch die Chance bekommt, ne, quasi zu sagen, du könntest es jetzt beenden. Ich würde sagen, das ist die vierte Versuchung. Er versucht ihn dreimal in der Wüste. Ja. Und hier kommt nochmal so der eigentlich alles zusammenfasst. Du kannst jetzt die Herrschaft an dich reißen. Du kannst jetzt zeigen, wie du vom Kreuz herunterkommst und quasi die Engel dich tragen. Du kannst jetzt dafür sorgen, dass du nicht stirbst. Du kannst jetzt deinen Körper, deine Seele, deinen Geist, du kannst alles jetzt retten. Wenn du einfach jetzt deine Autorität nimmst und sagst, so, mir reicht's. Ja? Und Jesus sagt, das mache ich nicht. Und wenn Paulus dann sagt, wir sind Mitleidende mit den Leiden Christi, dann ist das für mich ein ganz klares Zeichen. Sobald wir an Jesus glauben, befinden wir uns in dieser Spanne, die wir aushalten müssen. Also da geht es für mich nicht nur um Christenverfolgung und solche Geschichte, was Paulus da sagt, sondern wir verstehen eben das Leid nicht eben als Zufall, weil dann könnte ich ja sagen, das ist ja relativ einfach, das ist halt Zufall. It is what it is. So. Ne? So, okay, dann kann ich mir das schnell rationalisieren. Aber das kann ich nicht. Sondern ich glaube, dass da ein Leben ist, das Sinn macht. Und ich glaube, dass da ein Gott ist, der wirken kann. Und das bringt mich in eine ganz schwierige Spannung. Aber diese Spannung macht mich eigentlich zu dem, der ich sein soll. Eigentlich führt mich diese Spannung dahin, wo Jesus war. Und ich glaube, das hilft uns zu werden wie Jesus. Ja? Ich glaube, wer nie Leiterfahrungen hat, wird bestimmte Aspekte von Jesus niemals verstehen. Ne? Von dem, was Jesus gelebt hat, von dem, was er gelehrt hat. Ich finde 2. Korinther so super, 2. Korinther 1. Mit dem Trost, mit dem wir getröstet worden sind, können wir andere trösten. Ne? Das bedeutet, diese Erfahrungen, die ich mache, können zu einer der heilsamsten Dinge werden, die es gibt. Wenn ich im Glauben beides ergreifen kann, dass die Realität dieses Diesseits und die Hoffnung des Jenseits.
Schönes Schlusswort.
Könnte man so nehmen, ja. Natürlich gibt es noch viel mehr zu sagen zur Leitfrage, aber ich denke tatsächlich, das ist vielleicht etwas, was auf Pastor sehr wichtig ist für Leute.
Als du so jetzt gesprochen hast, habe ich gedacht, oh, da hängt so viel dran. Wir müssen mal wieder einen Podcast aufnehmen.
Sagen also, wir jedes Mal, ne? Wir sagen immer, wir hätten noch weitere Themen. Ja.
Also weißt du, die Anthropologie, wie sehen wir den Menschen, auch die Leibfreundlichkeit des christlichen Glaubens, also dass Gott in den Leib, in den Körper kommt, in den menschlichen Körper, wo ja die ganzen Religionen und Philosophien der damaligen Zeit und auch bis heute genau das Gegenteil beschreiten wollen, nämlich aus dem Körper fliehen und damit ja auch aus allem Vergänglichen. Also dass Gott selber sich, dass der Ewige sich festlegt ins Irdische, ins Zeitliche, ins Körperliche, ins, wie sagt man, ins Zerstörbare, ins Kranke zu kommen, das ist ja schon abgefahren. Klar, natürlich, man muss glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, man muss glauben, dass alles wahr ist, ja, das ist nicht die Frage, aber für mich ist das auch nochmal so ein Aspekt, so ein Gedanke, der mir im Leid immer wieder hilft oder wenn ich auch mit anderen im Gespräch bin, also vor allem mit Christen, zu sagen, guck mal, Gott selber ist diesen Weg gegangen und er hat sich damit festgelegt, ja, und ja, aber wie du sagst, wir müssen mal wieder einen Podcast aufnehmen. Aber du hast schon so ein paar biblische Geschichten oder auch Bibelstellen erwähnt, zitiert. Zum Schluss trotzdem nochmal die Frage: Gibt es noch eine weitere Bibelstelle oder so ein biblisches Geschehen im Blick auf Leid, wo du sagst, ja, das finde ich mega hilfreich, inspirierend, weiterhelfend.
Ich glaube, damit öffne ich ein gewisses Fass, aber ich schließe es auch gleich wieder, damit die Podcast-Folge nicht 90 Minuten wird.
Ja, schön.
Ist vielleicht eine ungewöhnliche Stelle für diese Frage, aber Offenbarung 21 und 22. Egal, wie man das jetzt sieht, also ich würde mal behaupten, da ist auch natürlich viel Bildsprache drin, aber ich glaube, dass Bilder teilweise mehr Wahrheit beinhalten als Realität oder materielle Realität. Ist auch sehr, sehr philosophisch wieder, aber das heißt, dieses Bild am Ende, egal was jetzt davon objektive Realität wird und was nicht, es fängt damit an zu sagen, Gott wird abwischen alle ihre Tränen, es wird kein Leid, kein Geschrei sein. Und dann kommt da ein Bild, das total untypisch ist. Es wird nämlich in der Offenbarung nicht beschrieben, wie dann lauter Kinder rumspringen und tralali, tralala und wie die Menschen tun, sondern es erscheint eine Stadt, es erscheint etwas Schönes, also etwas total Ästhetisches. Und dieses Anschauen dieser Hoffnung, quasi nicht irgendwie zu sagen, oh, wie ist dann mein Leben später? Ich meine, es gibt viele Menschen, die im Leid leben, die sagen, ich will gar nicht nach dem Tod weiterleben, weil sie eben ihre Erfahrung jetzt auf das projizieren, was dann dort kommen könnte. Ja. Und dann zu sagen, das Primäre, was die Bibel sagt am Ende, was dort kommen wird, ist, es ist etwas Schönes. Es ist etwas, was so erhaben ist und so erhellend ist, ja, dass ich von mir selbst wegschauen kann, dass ich darauf schauen kann und dass so etwas in mir erfüllt und berührt, dass Dinge in eine Relation gesetzt werden. Und da würde ich jetzt eine Bibelstelle nehmen: Das Leid dieser Welt fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die wir erlangen können, Jesus Christus. Und das darf keine Floskel sein, ne? Das darf keine Jenseitsvertröstung sein, sondern es ist ein Anschauen und tatsächlich ein Glauben einer Hoffnung. Hey, Gott bringt mich durch diese Zeit durch. Ich gebe mein Bestes hier, das Leid zu verringern in dieser Welt. Ich will Jesus nachfolgen, ich bagatellisiere das Leid nicht. Aber in allem, was ich erleide, nicht was der andere erleidet, was ich erleide, glaube ich an einen Gott, der mir am Ende etwas vor Augen malt, was dieses Leid in eine gute Relation setzen wird. Das wäre für mich noch eine Stelle, die ich dort sehr ansprechend finde.
Richtig schön. Vielen Dank, Dave,
dass Vielen du dir die
Zeit genommen hast. Das war wie immer sehr, sehr inspirierend, also für mich zumindest. Ich hoffe, dass du, lieber Hörer, der du das jetzt hörst, das genauso empfindest wie ich, dass das, was Dave gesagt hat, richtig gut und inspirierend war. Und wenn dem so ist, freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn verlinkst, wenn du ihn teilst, wenn du einen guten Kommentar hinterlässt. Wenn du was doof fandest, dann wirf es auf mich und schreib es mir. Wenn du es gut fandest, schreib Dave. Wo findet man dich auf Instagram und so?
Ja, Instagram, genau. Also man findet mich privat da. Ich glaube, da heiße ich Gnadenbote. Genau, da findet man mich da. Poste ich dann so meine Bilder im Muskelshirt und so.
Genau,
so.
Ja, genau. Wenn ihr Mr. Universe und so.
Ja, genau. Ne, solche Sachen. Und Apologetik-Projekt natürlich. Ne? Ja. Da bringen wir dann so Sachen raus, wie ich heute versucht habe zu verzapfen. Vielleicht noch in besserer Form und wenn Simon das Video macht, auch in schönerer Form. Er sieht einfach mehr aus wie Jesus als ich, ne? Das ist
ja, ich wollte gerade sagen, könnte bei The Chosen mitmachen, ne?
Ja, genau, also er hat ja wirklich auch die Frisur dafür.
Ja.
Ich finde, ich habe schon eher so dieses Luziferianische an mir mit dem
Ja.
Bevor wir weiter Schmarrn verzapfen, also da findet man mich.
Ja, ich verlinke es in den Shownotes. Und freue mich, Dave, wenn wir irgendwann mal wieder eine Folge aufnehmen.
Sehr gerne.
Und sag bis zum nächsten Mal. Schön, dass du mit dabei warst, dass du zugehört hast, dass die Folge dich hoffentlich inspiriert hat. Wie gesagt, empfehle sie gerne weiter, wenn du denkst, das kann auch jemandem helfen, der jetzt gerade mitten in einem Leid drinsteckt oder eine Leiterfahrung macht oder so. Dann leite das gerne weiter. Und ansonsten freue ich mich, wenn du wieder beim nächsten Mal mit dabei bist, zuhörst. Und bis dahin wünsche ich dir Gottes Segen. Ciao.
Ciao, ciao.
Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.